Hui, willkommen zum Bergfest, meine Freunde. Heute Sonderfolge. Ich werde meinen Co-Host direkt vor den Bus werfen. Jirinho war einfach 8 Tage Vollsuff, meldet sich nicht. Genau dasselbe, wie wenn er eine Freundin hätte. Rein ins Intro und go. Grad. Ich gönne mir ein kühles Apple Cider und habe mir überlegt, wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es nicht konstant zu sein. Werde ich heute für euch eine kleine Sondersendung aufnehmen, einfach so eine Solo-Folge. Wer gar keinen Bock auf nur mich hat, der muss definitiv auf nächste Woche warten. Ich werde heute durch ein paar kurze Berichte durchgehen und Meldungen, die in unseren Mainstream-Medien in Deutschland wenig bis gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Und am Abschluss vielleicht noch ein kleines Plädoyer und meine Gedanken als, ja, Bewohner Deutschlands, Europas, aber auch als Vater abzugeben, weil ich finde, dass hier einige besorgniserregende Sachen tatsächlich passieren. Fangen wir an. Deutschlands Deindustrialisierung hat begonnen und gefühlt steuert niemand dagegen. Das größte Problem daran ist natürlich irgendwie die Energiepreisexplosion und sehr viele Firmen haben sie schon vorher gesagt, dass sie irgendwie woanders hingehen werden, beziehungsweise haben einige schon ihre Mitarbeiter rationalisiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die Industrie- und Handelskammer schlägt tatsächlich Alarm. Denn, ich werde euch wie immer alles verlinken, haben die wichtigsten deutschen Unternehmen gefragt und hier gibt es einige Balken auf dem Bild zu sehen, also vielleicht auf den Link gehen und einfach mit aufmachen. Die Tabelle, über die ich rede, ist Produktionseinschränkungen, Abwanderung der Betriebe und ganz unten der Balken, der graue, das ist der Balken für Industriebetriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern, also von 500 Mitarbeitern bis ThyssenKrupp riesengroß. Und 2022 haben noch 37% der Betriebe gesagt, dass sie ihre Produktion einschränken werden und planen abzuwandern. Der obligatorische Rülpser darf natürlich nicht fehlen in diesem Podcast. Und 2023 waren schon 43%. 2024 planen 51% aller Industrieunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern ihre Produktion zu minimieren und planen abzuwandern, wenn sie nicht sogar teilweise schon abgewandert sind. Wichtig hier ist, dass viele Leute denken, sowas findet immer sofort statt. Das wird noch schlimmer kommen. Wir sehen meistens erst nach 5-6 Jahren, was wir falsch gemacht haben. Also wenn jetzt auch die ganze Corona-Politik und so weiter, wie das alles gelaufen ist. Wir haben mittlerweile Inflation in diesem Land und nicht nur Inflation, wir sind, also Deutschland ist letztendlich eigentlich in einer Rezession, aber deutsche Medien und Politiker, würde ich sagen, vermeiden es, darüber zu berichten. Und die sagen immer noch, ja, wir planen irgendwie oder sehen ein leichtes Plus, aber ich sehe das tatsächlich nicht kommen, durch die immer größer werdenden Energieprobleme, auf die wir später auch noch irgendwann zu sprechen kommen. Wird das nicht witzig werden, was hier wahrscheinlich noch auf uns als Bevölkerung in den nächsten Jahren zukommen wird? Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt ins nächste Thema. Da geht es um den Kaukasuskrieg von 2008. Und an diesem Beispiel möchte ich eigentlich nur mal kurz zeigen, wie Propaganda und Falschaussagen bis heute unser Geschichtsbild zeichnen. 2008 nutzte die georgische Regierung unter Michail Saakaschwili einen Vorfall als Vorwand, um russische Friedenstruppen anzugreifen und um kurz nach Mitternacht in Südossetien einzumarschieren. Eine ganze Nacht lang beschossen die Wohngebiete der südossetischen Hauptstadt Zinschwali. Es gab hunderte tote Zivilisten und ganze 24 Stunden lang haben westliche Medien gar nichts berichtet, gar nichts. Als die russische Armee 24 Stunden später, also einen Tag später, in dem Kriegsgebiet gelangt ist, um ihre bedrängten Friedenstruppen zu helfen, schlug die georgische Armee zurück. Ne? Der Krieg dauerte damals 5 Tage und endete mit der Zerschlagung der georgischen Armee, falls einige sich nicht erinnern. Einige Teile wurden vorübergehend von den Russen besetzt. Die zogen sich aber wenige Tage später eigentlich zurück. Und infolgedessen erklärten sich sowohl Südossetien als auch Abchasien endgültig für unabhängig und sehen sich nun als eigenständige Staaten, die Russland und einige wenige andere Staaten anerkennen. Europa natürlich nicht. Was hier sehr, sehr interessant ist, dass bis heute irgendwie gesagt wird und damals draufgehauen wurde mit koordinierter westlicher Propaganda irgendwie, oh ja, hier, die Russen greifen an. Und das ist halt alles Manipulation gewesen, da es tatsächlich einen Abschlussbericht gibt und man beachte, dass dieser Abschlussbericht von der EU selbst ist, der sagt, dass die Russen in dem Fall einfach recht haben und die Georgen damals russische Friedenstruppen angegriffen haben und die Russen letztendlich einfach nur reagiert haben. Aber das hindert bis heute westliche Politiker und Medien nicht daran, Russland vorzuwerfen, Georgien grundlos und aus imperialistischen Gelüsten heraus irgendwie angegriffen zu haben. Und dieses, ich würde jetzt mal sagen, unglaubliche, gefährliche Spiel, den der Westen, also Amerika und auch Europa spielt, das endet langsam irgendwie mit dem Feuer. Also einige Leute werden es vielleicht auch mitgekriegt haben. Die ukrainische Armee macht keinen Landgewinn, sondern wird immer mehr aufgerieben tatsächlich. Das berichten ja außerhalb von Deutschland sogar US-amerikanische und englische Medien, also alle berichten es, außer die Deutschen. Ich weiß auch nicht warum, aber hier hört man überhaupt nichts dazu. Und da sind ein paar sehr, sehr interessante Sachen rumgekommen, weil die Frontlinie, die ist mittlerweile sehr, 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 sehr groß. Und jetzt fragen sich natürlich viele, warum sollten die Ukrainer irgendwie in Kursk einfallen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es zwei Gründe hat. Den einen, da sie an der Hauptfrontlinie aufgerieben werden, mal wieder irgendwie für positive Schlagzeilen im Sinne von, ey, wir haben was erobert, zu bekommen. Zum einen, um von der EU und von Amerika vielleicht weiter finanziert zu werden. Auf der anderen Seite, um natürlich auch sollten sich politische Gespräche anbahnen, um Friedensgespräche mit besetzten Gebieten einen Tauschhandel machen zu können. Ja, also sowas macht man auch einfach mal völlig dumm heraus, um Gebietsansprüche zu sichern und das dann mit in die Gespräche oder in die Friedensgespräche einbringen zu können. Die andere Sache tatsächlich, und das ist der größere Haken, ist, dass das AKW Kursk so 80 bis 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt steht und damit in Reichweite ukrainischer Artillerie oder anderer Waffen geraten könnte. Die Ukraine hat schon das AKW Saporische immer wieder beschossen. Also von da aus würde ich sagen, haben sie keinen Skrupel irgendwie, da auch noch ein anderes Atomkraftwerk zu beschießen. Und das finde ich halt schon ziemlich krass, also ein Atomkraftwerk zu beschießen beziehungsweise lebenswichtige Stromleitungen und Stromwerke wegzubombardieren, die für die Kühlung dieser AKWs wichtig und wesentlich sind. Das ist schon ein ziemlich harter Kriegsmove. Und in Russland zum Beispiel wird darüber ganz anders berichtet, ne? Der Weltkorrespondent in Russland, Christopher Wanner, sagte zum Beispiel, die Ukrainer haben die Region Kursk angegriffen, um die Aufmerksamkeit von den Misserfolgen an der Front abzulenken. Das bedeutet, dass wird gebraucht, um positive Nachrichten für den Westen zu produzieren, damit er die Ukraine weiter unterstützt und natürlich auch für die eigene Bevölkerung, damit die Moral nicht endgültig einbricht. Der pensionierte Bundeswehrgeneral Roland Carter meinte, ich glaube, sie wollten ein Ableckungsmanöver schaffen. Außerdem wollten die ukrainischen Streitkräfte den Russen einen moralischen Schlag versetzen. Sie wollten Putin treffen, sie wollten zeigen, dass auch sie noch zu offensiven Aktionen fähig sind. Aber ich befürchte, dass sich das letzte als Pyrrhus-Sieg erweisen wird. Dabei werden natürlich alle anderen Teile der Front zusammenbrechen und die Russen werden die Möglichkeit haben, ihre aktiven Offensive fortzusetzen. In der New York Times fragt sich, oder die New York Times fragt sich, dass Kiew die eroberten Ortschaften mit seinen begrenzten Ressourcen halten kann. CNN zum Beispiel befürchtet eine noch stärkere Ausdehnung der bereits 1000 Kilometer langen Frontlinie, was unweigerlich dazu führen würde, dass der Westen die Waffenlieferung an die Ukraine weiter erhöhen müsste. Längere Frontlinie, mehr Soldaten, ne? Und da haben wir ja schon die Hauptunruhen irgendwie Russland-Ukraine abgesprochen und ich habe euch mal zurück in den Kaukasus mitgenommen. Und euch ganz kurz erklärt, wie damals schon Propaganda 2008 gemacht wurde. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel mal rein in die Unruhen von Belgrad. Da gab es eine dicke, fette Demonstration, die gegen die Pläne zum Lithiumabbau waren. Und die haben das komplette Belgrader Stadtzentrum blockiert. Und einige Leute haben versucht, also auch wieder so farbrevolutionsmäßig, diese Proteste für Unruhen zu nutzen. Und am 9. August erklärte Vucic, dass der Präsident Serbiens, dass Russland hat eigentlich die Führungsleute des Landes schon mehrfach davor gewarnt, dass es Massenunruhen geben wird. Und die Vertreter der westlichen Länder in Serbien vorbereiten. Und ja, Vucic betonte nochmal, dass die Strafverfolgungsbehörden entsprechend dem empfangenen Signal aktiv arbeiten und erklärte, dass diejenigen, die sich einbilden, mit Gewalt etwas zu erreichen, nichts erreichen werden. Und da geht es halt vor allem darum, dass man ja so einen Protest und so Demonstration auch friedlich machen kann. Aber diese Unruhen wurden halt wieder, wie wir es jetzt in Georgien oder in Moldawien gesehen haben, wo es immer wieder probiert wurde oder auch halt damals auf dem Maidan, das Ganze wieder mit Gewalt auszuschmücken und vor allem schwarz vermummte Menschen, irgendwie so Antifa-Leute, sind da viel unterwegs, auch gern von George Soros gekauft. Und das geht jetzt auch in Serbien los, dem Russland natürlich bis heute sehr, sehr nahe steht. Und da gehen wir direkt rüber zum Beispiel zu Moldawien, weil was da passiert ist in Moldawien ist eine, ich würde sagen, europa- und transatlantisch freundliche Regierung an der Macht. Und diese Regierung hat tatsächlich kurz vor den Wahlen das Oppositionsbündnis die Teilnahme an der Wahl verboten und davon ausgeschlossen. Es wurden Fernsehsender zugemacht, es wurden Radiosender zugemacht, Oppositionspolitiker wurden eingesperrt, ihre Konten wurden gesperrt, einfach nur um die Wahlen, ja, zu gewinnen und zu untermauern. Aber die Bevölkerung auch in diesem Land ist nicht gerade dumm. Und ich weiß nicht, also auch das ist wieder eine Sache, die in unseren Medien halt überhaupt nicht berichtet wird, aber das ist halt die nächste Grenze zu der Ukraine und dann letztendlich auch in die Nähe von Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Slowakei, Lettland und so weiter, da oben in Richtung Belarus, um die NATO irgendwie ein Stück weiter ranzubringen. Was wir nicht vergessen dürfen, diese Regierung ist an die Macht gekommen und hat das Rumänische verboten. Ich meine, in Rumänien ist jetzt auch keine super Regierung an der Macht, auch da sitzt ein Deutscher tatsächlich sehr weit oben im Amt und es ist alles sehr transatlantisch und amerikafreundlich. Die Rumänen haben sehr viel ihres Landes, ihres Holzes, ihrer Natur an westliche Konzerne verkauft und sind dadurch ein sehr reiches Land gewesen, das heute sehr verarmt ist, weil es einfach nicht den Hauptanteil von dem, was sie dort abgeben, irgendwie abkriegt. Kleiner Frosch, kurzer Moment, das Cider naschen. Aber als die neue Regierung der Moldawien an die Macht gekommen ist, gibt es natürlich auch, weil Moldawien sich abgespalten hat, eine nicht so kleine rumänische Minderheit, die dort lebt. Und die haben einfach die rumänische Sprache in Moldawien verboten, was ich sehr, 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 sehr krass finde. Viele Leute sind aus Moldawien zurückgewandert. Auf jeden Fall ganz viel Liebe an alle meine rumänischen Bratis aus Craiova, Pitești. Und Burgas, das ist halt ziemlich krass. Und auch jetzt versucht wieder der Westen, weil es kann ja nur westlich gelenkt sein, diese Prozesse, dass diese Regierung mit aller Macht irgendwie halt an der Macht auch einfach bleibt. Ja. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die antirussische Politik Polens. Und die ist schon sehr, sehr lange. Das Staatsoberhaupt von Polen ist Radosław Sikorski. Einige werden dich ihn vielleicht kennen, aber viel, viel wichtiger ist seine Frau, mit der er verheiratet ist. Das ist Anne Applebaum. Und die ist auch Kind des WEFs, Council of Foreign Relations. Unter anderem auch das National Endowment of Democracy, was eine NGO ist. Das sind alles Thinktanks der US-Amerikaner, die darauf ausgelegt sind, letztendlich die Geschichte von Ländern umzuschreiben, das Narrativ zu schreiben. Man nennt sowas heutzutage auch Spin-Doktoren, weil das eine sehr hochstudierte Frau ist, ist alles, was sie veröffentlicht, natürlich auch relativ schnell, wie auch heute noch, auf Wikipedia und anderen Seiten zu finden. Und das ist ziemlich schlecht, weil sie arbeitet für führende US-Thinktanks, die in ja, der Geopolitik verstrickt sind. Und hinter den Kulissen arbeitet sie auch an der Ausarbeitung der US-Außenpolitik. Das Ganze hat halt so ein paar Sachen. Sie hat ein Buch geschrieben. Und nach der Historikerin Anne Applebaum entschied Stalin im Herbst 1932, die Hungerkrise gezielt gegen die Ukraine zu nutzen. Die Grenzen wurden geschlossen, sodass Hungerflüchtlinge nicht ausreisen konnten. Und hat damit letztendlich so ein Narrativ geschaffen, das aber einfach nur eine kleine Legende ist, da das Ganze halt widerlegt wurde, auch wieder von europäischen Parlament. Und das Schlimme an ihr, also dieses National Endowment for Democracy, ist ein klassisches Beispiel für eine NGO, die keine ist. Ne? NGO bedeutet Nichtregierungsorganisation, und die mischen sich sehr, sehr gerne in die Politik anderer Länder ein, unter dem Vorwand von zum Beispiel, ja, wir wollen dort Radwege bauen oder irgendwas Gutes für die tun. Und dieses National Endowment for Democracy, ich nenne das jetzt einfach mal NED, ist seit seiner Gründung an allen Regime-Changes der USA beteiligt und finanziert jeden, der die Gegner der USA, egal mit welchen Mitteln und Zielen, bekämpft. Ne? Anne Applebaum ist Mitglied des Vorstandes von NED und damit an den Farbrevolutionen, die Amerika in sehr vielen Ländern ausgeübt hat, beteiligt. Wobei Applebaums Fokus auf die Bekämpfung Russlands tatsächlich liegt, was beispielsweise die Finanzierung und Orchestrierung des Maidan in der Ukraine einschließt, an dem das NED 2014 federführend beteiligt war. Prost, auch diesen Artikel werde ich euch wieder verlinken, weil diese Frau versucht aktuell für die Ukraine eine Geschichte zu schreiben, die halt einfach gar nicht stimmt. Und das ist eine wirklich reine Propagandamaschine. Und jetzt haben wir natürlich die sehr treuen Polen, aber wir haben auch zwei Staaten der EU, die sich der Europäischen Union und den Transatlantikern auf jeden Fall widersetzen. Und es geht um Ungarn und die Slowakei. Viele Leute müssen sich bewusst machen, dass transatlantisch über den Atlantik heißt. Das heißt, wenn wir in unseren Nachrichten hören, dass transatlantische Interessen durchgesetzt werden, dann sind das nicht Interessen, die im Sinne des europäischen Bürgers oder im Sinne Europas sind, das sind Interessen im Sinne Amerikas. Und nach den ganzen Sanktionen gegen Russland und so weiter, läuft eine wichtige Pipeline von Russland durch die Ukraine weiterhin nach Ungarn und die Slowakei. Das ist die Druzhba-Pipeline. Da hat auch mal die Raffinerie in Schwedt in Brandenburg dran gehangen. Auf jeden Fall werden diese Länder oder wurden bis vor kurzem über diese Pipeline noch mit billigem russischem Öl versorgt. Und die Ukraine, also in Kiew, hat einfach mal jemand beschlossen, dass die Menge, die dort durchfließt, einfach mal halbiert wird. So. Wir dürfen hier nicht vergessen, auch Ungarns Präsident Orbán ist einer vom World Economic Forum, vom Klaus Schwabs Leuten, von diesen Young Global Leadern, ne? Der war mit Angela Merkel damals in einer Klasse sozusagen und wurde sich herangezüchtet. Aber wir sehen heute, dass auch so jemand, der von da kommt, vielleicht noch ein paar, ja, mehr Gehirnzellen irgendwie da hat und sich einfach nicht kaufen lässt, weil er merkt, dass das einfach ein dicker, fetter Blödsinn ist, der da im Hintergrund läuft. Auf jeden Fall hat Kiew am 18. Juli die Lieferung des russischen Ölproduzenten Lukoil durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei eingestellt. Die wurden einfach eine Firma sanktioniert. Und nachdem Kiew entsprechende Sanktionen verhängt hatte, die es Lukoil verbieten, die Ukraine als Transitland für sein Öl zu nutzen, ist dort natürlich, sind die Energiepreise in die Höhe gegangen. Und Orban und der slowakische, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, Ministerpräsident, haben sich natürlich direkt bei der EU gemeldet. Und die EU sagt so von wegen so, ja, also davon wissen wir nichts. Ja, also, ne? Wissen wir nicht. Und am 22. Juli haben Ungarn und die Slowakei halt bei der EU-Kommission sozusagen Konsultationen darüber beantragt und gehofft, die EU könne irgendwie auf Kiew einwirken. Und am 25. Juli hat die EU-Kommission die Bitte um Konsultationen abgelehnt. Das heißt, die sagen einfach gar nichts dazu. Und hier kann mir niemand erzählen, dass Kiew von alleine getan hat, sondern die Slowaken und die Ungarn sind ja auch in der Corona-Politik öfter mal nicht mitgezogen und gehen auch bei ganz anderen Sachen, wie zum Beispiel beim Russlandkrieg, nicht mit der EU mit. Und ich glaube, das ist einfach innerhalb der EU sozusagen, du hast gerade von Mama einen auf die Finger gekriegt, wenn du so machst, machen wir so. Und die EU hat diese Sanktionen, die durch Kiew natürlich umgesetzt wurden, eher orchestriert, um Ungarn und der Slowakei zu zeigen, mit wem sie dort spielen und dass diese Russlandnähe aufhören sollte und müsste. Ja, weiß nicht. Also nochmal einen Schluck Bier an der Stelle. Es brennt halt irgendwie überall in Europa. Jeder will irgendwie seinen Machtkreis vergrößern. Und ich habe ja schon mal in der letzten Sendung gesagt, dass gerade die USA natürlich sehr gern woanders als bei sich zu Hause Krieg hat, weil die natürlich Unmengen an Waffen verkaufen können, weil die Kontrolle und Macht darüber gewinnen können, weil ihre eigene Wirtschaft dadurch funktioniert, dass in anderen Ländern der Welt Krieg ist. Ansonsten würde Amerika nicht funktionieren. Und es ist vielleicht die letzte Chance der Demokraten, in ein richtig großes Gefecht irgendwo außerhalb des eigenen Kontinents zu geraten. Zum Beispiel in Südostasien, oder Iran, Irak, Saudi-Arabien oder halt in Europa, weil dann die Demokraten, wenn sie aktive Kriegspartei sind, natürlich die Wahlen aussitzen lassen könnte und Kamala Harris dadurch Präsidentin wird. Die andere Sache, die ich hier aber auch sehe, ist, und das muss man mitbedenken, die Demokraten führen eigentlich immer Krieg in Europa gegen Russland, während die Republikaner dann doch eher im Nahen Osten Krieg führen. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Und irgendwie sehen wir ja auch gerade, dass dieser Krieg im Nahen Osten ja auch irgendwie vorbereitet wurde. Also nachdem Israel den Hamas-Führer im Iran ermordet hat, das war es ja ein ganz, ganz klares Zeichen zu sagen, so, hey, hier, wir können, wann wir wollen, wen wir wollen, wie wir wollen. Ich meine, die hätten das, der Mossad hätte das zu jeder anderen Zeit auch machen können, hat er aber nicht. Der hat das an dem Tag, an dem der neue Präsident im Iran gewählt wurde, das ist eine neue sozusagen materielle Oberhaupt des Landes oder geistige Oberhaupt des Landes, I'm sorry, haben sie es genau an diesem Tag gemacht. Das ist schon eine ziemlich harte Ansage. Und ich hätte auf jeden Fall damit gerechnet, dass der Iran antworten wird, aber hat er bis jetzt nicht. Russland, China saßen mit dem am Tisch und ich weiß nicht, worüber die verhandelt haben, dass das da nicht losgeht. Aber da sind auf jeden Fall einige Akteure im Hintergrund, die halt gerade ihren Spin-Doktor-Scheiß machen. Und ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass wenn Trump an die Macht kommt, das Ganze in Europa sich so ein bisschen im Sande verläuft, weil Trump ist cool mit Putin, der ist okay, der braucht eigentlich die Vielfalt in Europa. und die freien Grenzen und die Arbeitskräfte und macht lieber den Nahen Osten kaputt, weil es da halt viel, viel mehr zu holen geht. Da geht es um Öl, da geht es um Roherden, um Edelmetalle, um andere Sachen. Die hast du in Europa nicht. In Europa hast du halt dafür die Macht der Gedanken und die Macht der Weltelite und der Bevölkerung. Ja, so letztes Thema, ne? Die russische Luftabwehr hat am 9. August 13 Drohnen aus der Ukraine abgeschossen, die in ihr Gebiet eingedrungen sind. Und das waren halt Kriegsdrohnen. Das Ganze hat auf jeden Fall ein Nachspiel, denn nachdem die ukrainischen Militärdrohnen den weißrussischen Luftraum verletzt haben, verlegt Weißrussland nun Panzer an die ukrainische Grenze. Weißrussland teilt sich, wenn wir auf die Europakarte gucken, eine Grenze mit Estland, Lettland, Litauen, Polen und der Ukraine. Und das ist eine sehr, 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 sehr lange Grenze, die gar nicht so einfach zu, würde ich mal sagen, verteidigen ist, ne? Aber wir haben, wenn wir auf die Europakarte gucken, einen festen Block und das ist Polen, die Ukraine und Moldawien, die wirklich, sagen wir mal, die letzte Bastion der Transatlantiker und der Westmächte sind. Weil, und jetzt kommt der Talk so als Daddy, es wird gerade überall gezüngelt. Weißt du, in Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Belarus, in der Ukraine. Und wir haben aber sehr, sehr viele Slawen und sehr, sehr viele Muslime mittlerweile in Europa. Und ich hoffe einfach, dass die Vernunft in Europa siegen wird, dass egal was der Westen dort anzettelt und versucht, Krieg zu treiben, dass wir einfach als Europäer sagen, wir machen da nicht mit, wir ziehen nicht für euch in den Krieg, wir sterben nicht für euch, weil ich glaube, jeder, der halbwegs normal im Kopf ist, der möchte das, was da passiert, nicht. Und viele Leute verstehen nicht, dass geopolitische Interessen und Strategien völlig emotionslos passieren. Du kannst diesen Leuten nicht mit Emotionen kommen. Da geht es um Macht. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn das ein ewiges Spiel ist, das seit Jahrtausenden herrscht und dass es so Christen gegen die Muslime, wie die alten Kreuzzüge sozusagen. Wer hat Macht? Wer gewinnt was? Wer besetzt was? Und ich finde das tatsächlich traurig, weil ich weiß nicht, was die EU oder Amerika sich dort denn denkt, aber mit Bulgarien, Nordmazedonien, Serbien, Bosnien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, den Tschechen und Belarus beziehungsweise Weißrussland hast du sehr viele Länder, die sehr russisch freundlich sind. Und in den anderen Ländern in Mittel- und Westeuropa hast du sehr, sehr viele Länder, wo viele Slawischstämmige sind und wo mittlerweile ja, viele konservative Parteien, die heute eher ins Rechtsspektrum eingeordnet werden, an der Macht sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Europa wirklich gegen die Russen kämpft. Und wenn ja, dann haben sie nicht genug Militär und nicht genug Polizisten, hoffentlich, um alle die, die Nein sagen und sagen, ich werde keinen Dienst an der Waffe verrichten, ich werde nicht andere Menschen erschießen. Sie werden keine Macht haben, Europa zu halten. Russland wird danach Europa gehören. Und ich hoffe eigentlich, dass ich nicht in einer Zeit geboren bin, wo ich sowas erleben muss. Aber wir wissen aus der Geschichte, ein Weltreich muss irgendwann immer untergehen und Amerika ist längst überfällig. Das war's, würde ich sagen, von mir und einem Kurzbericht über politische Sachen und Kriegsführung, die in unseren Mainstream-Medien nicht behandelt werden. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und in der nächsten Folge ist hoffentlich mein überfahrener Co-Host Jirinho der allerechte Säufer, der mir Alkoholprobleme unterstellt, aber dann einfach selber 9 Tage Vollsuff ist, wieder da. Ich liebe euch und verpisst euch.
金钱看齐，粮仓齐着，心相连的三十二岁了，壮个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的徽，二岁了，壮个当朝。金钱看齐，粮仓齐着，心相连的三十二岁了，壮个当朝，驸马。